Deutschlandfunk, Querköpfe.
Bing, bing, bing. Willkommen im Komödchen. Triggerwarnung. Dieses Programm enthält anstößige Begriffe wie Fuck, Scheiße, N-Wort, Doppelwumms, Kadaverkotze, Friedrich Merz. Es geht unter anderem um Themen wie Krieg, Tod, Naturkatastrophen, Hunde, Gendern. Sollten Sie sich von irgendeiner Aussage heute Abend provoziert oder gar persönlich beleidigt fühlen, so bitte ich Sie jetzt schon im Voraus, in aller Form, aufrichtig und aus tiefstem Herzen um ein wenig Kontenance und darum, sich wegen solcher Petitessen nicht gleich einzunässen, Sie Weichei. Bitte begrüßen Sie nun den Mann, der nach Jahrzehnten auf der Komödienbühne wie der letzte Volltrottel hinterm Vorhang steht, um sich selbst anzusagen. Wie peinlich ist das denn bitte? Bitte begrüßen Sie Christian Ehring. So, ich danke Ihnen sehr. Ich habe mir ein bisschen Arbeit mitgebracht. Ich hoffe, Sie sind besser vorbereitet als ich. Meine Damen und Herren, es ist ja heute ein ganz besonderer Abend. Ich weiß gar nicht, ob Ihnen das bewusst ist. Es ist heute eine Premiere. Ich habe mich auch extra frisch rasiert. Ja. Das heißt, uns alle erwartet etwas, ja, wir wissen nicht, was uns erwartet. Ich weiß es genauso wenig wie Sie, wie dieser Abend enden wird. Und ich muss sagen, Chapeau, dass Sie sich das trauen. Respekt. Ich könnte das nicht.
Stand jetzt.
Ich muss dem Wahnsinn irgendwie auch dann noch komische Funken entlocken.
Der Düsseldorfer Kabarettist Christian Ehring.
Es ist einiges von mir drin an ehrlichen Tönen, an Zweifeln und an Fragen.
Eine Sendung von Achim Hahn.
Sie merken es vielleicht, ich bin innerlich so ein bisschen aufgeraut. Mir geht es nicht so richtig gut, vielleicht können Sie es nachvollziehen. Es ist keine Depression. Wenn ich Depressionen hätte, dann würde ich ein Buch schreiben. Würde ich mir Hilfe holen bei einem Verlag. Nein, scheußliche Krankheit, keine Witze über Depressionen. Aber das ist es nicht. Es geht mir einfach nicht so gut. Ich gehöre zu den Menschen, die die Dinge ganz gern unter Kontrolle haben. Ich habe es einfach gern geordnet. Und ich wünschte mir, ich könnte noch mal Programme machen, so wie früher, die mal 2 Jahre halten und aktuell bleiben. Manchmal denke ich, ist denen in Berlin überhaupt klar, dass ich hier an einem neuen Solo arbeite? Haben die das auch schon? Offenbar nicht. Also ich habe es wirklich, ich habe es immer gern geordnet. Aber es ist halt der Tatsache geschuldet, dass sich alles so schnell ändert. Man kann nichts mehr planen. Also Satire wird auch immer mehr zur Just-in-Time-Produktion. Insofern würde ich sagen, wir machen es einfach so. Ich erzähle Ihnen was und spiele ein bisschen Klavier zwischendurch. Und wenn es Ihnen gefällt, dann lassen Sie mich das wissen. Dann mache ich das morgen genauso. Und was Ihnen nicht gefällt, das lasse ich morgen weg. In der Wirtschaft nennt man das agiles Arbeiten. Also das ist jetzt keine Faulheit meinerseits. Das ist einfach wahnsinnig zeitgemäß. Soweit alles klar? Wunderbar.
Die Ausgangslage 2023, also Stand jetzt. So auch der Titel des aktuellen Soloprogramms von Christian Ehring. Da zeigt sich der Düsseldorfer Kabarettist irgendwie neben der Spur. Zumindest in der Rolle des Kabarettisten Christian Ehring. So hat er es schon oft gemacht in seinen Soloprogrammen und auch in den Kabarettstücken, die er im Komödienensemble gespielt und auch als Co-Autor mitgeschrieben hat.
Das ist so ein bisschen der Stil, der mir im Moment am nächsten ist. Ich möchte nicht auf die Bühne gehen und eine Rolle spielen und sagen, ich bin Herr Huber von der So-und-So-Versicherung und ich spiele Ihnen jetzt hier ein Stück vor. Ich möchte eigentlich nah bei mir bleiben und aus meinem Alltag erzählen und aus meinem unmittelbaren Nahbereich über Freunde, Familie, Ehefrau, Kinder, Kollegen, Kolleginnen. Natürlich alles erstunken und erlogen, aber auf einer tieferen Ebene wahrhaftig, sodass es sein könnte.
Wir können ja offen miteinander reden. Ich habe hier auch die ein oder andere Gedächtnisstütze. Ja, ich habe Notizen mitgebracht. Es ist einfach so, das Alter schreitet voran. Man merkt es auch. Und ich sehe es auch nicht so richtig ein, warum ich wirklich immer noch alles Wort für Wort auswendig lernen muss, weil es sich einfach so schnell ändert. Also angesichts der obwaltenden Umstände habe ich einfach davon Abstand genommen. Ich kann Ihnen vielleicht kurz skizzieren, dass Sie mal so einen Eindruck haben. Ich habe zum Jahreswechsel gedacht, ich mache eine großartige Christine Lambrecht-Parodie. Und zwar habe ich gedacht, es wird eine Mischung aus diesem Instagram-Video und Dinner for One. Es war ein Knaller. Also eine Weltnummer, Physical Comedy. Sowas hätten Sie von mir noch nie gesehen vorher. Werden Sie jetzt leider auch nicht sehen. Dann habe ich einen großartigen Text geschrieben oder Olaf Scholz, den ewigen Zauderer. War auch sehr lustig, sehr lang, sehr lustig. Olaf Scholz, der ewige Zauderer, auch für die Tonne. Jetzt liefert er Leopard 2 Panzer und lässt auch andere Länder liefern. Nachdem Christine Lambrecht zurückgetreten ist, war die Frage, wer folgt ihr nach? Wer wird neuer Verteidigungsminister? Es waren mehrere Namen im Gespräch. Ich habe wirklich zu jedem Namen, der da kursierte, mir Gags ausgedacht, Absätze. Ich habe Lars Klingbeil, guter Mann, zwei Waffen im Nachnamen, der könnte es werden und so weiter. Umsonst! Und verstehen Sie, ich bin es langsam einfach leid. Dann wurde es Boris Pistorius, den hatte wirklich keiner auf dem Schirm. Aber er hat gedient, immerhin. Er hat gedient, das war ja vielen ganz wichtig. Es sollte doch jemand sein, der gedient hat. Und das ist nicht so einfach. Find mal einen Ex-Soldaten, der nicht bei den Reichsbürgern ist. Hohoho. Das erste Hohoho, meine Damen und Herren. Es wird nicht das letzte sein.
Seit 1990 ist Christian Ehring im Satiregewerbe. Angefangen mit dem Schülerkabarett-Ensemble Die Scheinheiligen, das aufs Duo geschrumpft bereits erste Erfolge feierte, bis er und sein Kollege Volker Diefes 1998 zum Komödienensemble wechselten und sie mit Nicole Ankenbrand eine neue Ära des altehrwürdigen Zentralmöbels rheinischer Lachkultur initiierten. Vor gut 25 Jahren also.
Keiner bewegt sich von der Stelle.
Das meine ich aber auch.
Keiner bewegt sich. Und du da, du machst, was wir sagen.
Schön still bleiben, keine Mädchen.
Denn wir sind geladen, verdammt geladen.
Das hier ist kein Spiel.
Ich bin auf 180, ich bin eine tickende Zeitbombe.
Wir schrecken auch vor Gewalt nicht zurück.
Der Kabarettabend im Komödchen fällt aus.
Sie sind in unserer Gewalt.
Die Ausgänge sind blockiert.
Das Ensemble sitzt gefesselt in der Garderobe. Versuchen Sie nicht, sich zu wehren.
Denn wir sind sauer.
Verdammt sauer.
Wir haben so einen Hals.
Ich bestehe quasi nur noch aus Muskeln, Stahl und Adrenalin. Entschuldigung, ich brauche das manchmal.
Wir werden Sie so lange hier festhalten, bis wir unser Ziel erreicht haben. Und das ist...
Ja, einen Pfund Butter, zwei Putenschnitzel,
Rückseite,
zwei...
Trottel.
Oh ja, stimmt, Schatz. Mein Fehler. Wir möchten mit Gerhard Schröder sprechen.
Heute Abend noch.
Hier im Komödchen.
Und er soll sich dazu äußern, wieso unser Land immer mehr aus den Fugen gerät.
Genau.
Christian Ehring ist ein Urgestein des Düsseldorfer Komödchens. Auch wenn er 2002 das Hausensemble verließ, um seine Solokarriere voranzutreiben. 2006, nach 4 Jahren Solo-Tour-Leben, ist er jedenfalls wieder Teil des Ensembles geworden, eine Zeit lang auch künstlerischer Leiter. Und wenn sein muss, wischt er auch nochmal feucht durch, heißt es auf der Webseite der Düsseldorfer Kabarettinstitution. Doch neben seiner Autorentätigkeit für die aktuellen Komödienprogramme feierte er hier im Februar 2023 wieder die Premiere seines neuesten Soloprogramms Stand jetzt.
Ich glaube ja wirklich, wenn es irgendwann mal einen Bürgerkrieg gibt in Deutschland oder einen Bürgerinnenkrieg, dann ist es nicht wegen Energie oder wegen Krieg oder wegen Pandemie, dann ist es wegen des Genderns. Ich kenne kein Thema, das die Gesellschaft so spaltet, dass die Leute so wütend macht. Es heißt ja von beiden Seiten immer, habt ihr keine anderen Probleme? Und ich würde es wirklich so sehen, habt ihr keine anderen Probleme? Was soll denn das? Ich finde, es kann doch jeder machen, wie er will. Wer gendern will, der gendert. Und wer nicht gendert, der gendert halt nicht. Weil wir können es ja mal durch. Sollen wir über das Gendern reden? Dann kommt ein bisschen Stimmung in die Bude. Das ist ja eigentlich ganz schön. Ja? Komm, haben wir das einmal auch? Das ist doch ganz gut. Ich finde es eigentlich ganz gut. Ich finde es ganz interessant. Wir können ja mal gucken, was ist daran gut, was ist daran schlecht. Sie kennen ja wahrscheinlich die meisten Argumente. Ich persönlich gendere nach Lust und Laune. Mal mache ich es, mal nicht. Ich würde sie auch durchaus ZuschauerInnen nennen oder auch Zuschauerinnen, auch alle, mache ich. Ich darf das. Das ist die Freiheit der Künstlerin. Ne? Aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn Sie das nicht machen und wenn Sie das nicht mögen oder wenn Sie das schlimm finden. Von mir aus können Sie das schlimm finden, dann nehme ich Rücksicht, dann bin ich rücksichtsvoll. Ich gendere manchmal zu Hause, auch mit Pause und Sternchen. Da finde ich es wirklich ganz praktisch. Meine Frau gendert nicht, das führt natürlich zu Missverständnissen. Ich sage dann sowas wie, ich gehe mal schnell zur Bäckerin. Und sie sagt, wieso gehst du zur Bäckerin? Ist der Bäcker krank? Ich kann mit allem leben, wirklich. Wenn sie das nervt, ich kann's verstehen. Ich kann aber auch die Leute verstehen, die sagen, es ist mir ein Anliegen, dass sich alle mitgemeint fühlen. Und das ist ja der Grund. Ich meine, man kann natürlich sagen, ich weiß, auch ein generisches Maskulinum bezieht alle ein. Aber es hat natürlich auch Gründe, dass gerade die Form, die nach der männlichen klingt, alle einbezieht. Es gibt da auch historische Gründe für. Ne? Früher war es völlig normal, dass einfach der Beruf männlich war, auch wenn ihn eine Frau ausgeübt hat. Das würde man heute nicht mehr so machen. Früher haben Frauen gesagt auf die Frage nach dem Beruf, ich bin Einzelhandelskaufmann. Das war völlig normal. Aber als es dann männliche Hebammen gab, da gab es schnell ein neues Wort.
Nach fast 35 Jahren Kabarett ist Christian Ehring einer der profiliertesten deutschen Kabarettisten, Songschreiber und lange auch Autor für viele seiner Kollegen. Das Publikum kennt ihn zudem als langjährigen Moderator der NDR-Satire-Sendung Extra 3.
Hier ist Extra 3, der Irrsinn der Woche mit Christian Ehring.
Guten Abend, herzlich willkommen zu Extra 3.
Oder als Mann für viele Fragen und Außenreporter in der ZDF-Heute-Show.
Ich begrüße unseren Experten für Urkundenfälschung und gezielte Propaganda, Christian Ehring, den Leiter der Heute-Show-Redaktion für Plumpenbeschiss am Wähler, unseren Experten für menschenverachtende Ballsportarten, den Leiter der Heute-Show Betriebsirrenanstalt.
Und das ist noch lange nicht alles. Für seine Soloarbeit als Kabarettist hat er unter anderem 2018 den Bayerischen Kleinkunstpreis und ein Jahr darauf den Deutschen Kleinkunstpreis bekommen, bevor er sich kurz darauf ein Jahr Bühnenauszeit erlauben wollte.
Auch um mehr zu Hause zu sein, von 2019 bis 2020, jeweils Sommer bis Sommer. Dann kam noch Corona, also es waren dann unfreiwillig 2 Sabbatjahre, die ich da gemacht habe.
Was ist es für ein Glück, es mit einer Krise zu tun zu haben, die sich mit Impfungen eindämmen lässt. Ich wünschte, alle Krisen ließen sich mit Impfungen eindämmen. Und ich weiß, es gibt auch Menschen, die das ganz anders sehen. Ich will hier niemandem zu nahe treten, meine Damen und Herren. Wenn Sie nichts von Impfungen halten, wenn Sie die Corona-Impfung skeptisch sehen, glauben Sie mir, ich will Sie nicht provozieren. Wirklich nicht. Das Thema ist für mich auch durch. Ich will Ihnen einfach nur erzählen, wie ich das empfinde. Bitte glauben Sie mir das. Ja, ich denke nicht, dass man jetzt noch Menschen überzeugen kann. Wer jetzt glaubt, die Impfung hat uns krank gemacht, die Impfung war schuld an der Übersterblichkeit, da weiß ich auch nicht. Ich kann diese Menschen sicherlich nicht überzeugen. Man hat es ja versucht, die Menschen zum Impfen zu bewegen. Man hat es versucht mit Aufklärung, man hat es versucht mit Anreizen. Ja, die Bratwurst, ganz genau. Es gab die Bratwurst zur Impfung, aber nicht nur. Es gab auch andere Anreize. Es waren teilweise ganz rührende Ideen. Es gab zum Beispiel Kommunen, die gesagt haben, wir bieten freien Eintritt ins Museum an. Für Menschen, die sich jetzt noch impfen lassen. Ja. Da habe ich mich auch gewundert, dass nicht viel mehr Leute gesagt haben, ich bin eigentlich gegens Impfen. Aber wenn ich umsonst in diese Ausstellung mit poststrukturalistischer Videokunst komme, scheiße nochmal, das verändert alles. Hau rein die Nadel.
Ein Ausschnitt aus Antikörper, seinem vorletzten Soloprogramm, das in dieser Zeit der satirischen Gallerte entstanden ist, in der Live-Auftritte so gut wie unmöglich gewesen sind. Und so erzählt er.
So ein Programm als Kaltstart zu schreiben, ist mir gar nicht leicht gefallen. Ich habe gemerkt, ich bin doch, wenn ich im Fluss bin und abends auf der Bühne stehe, eher in der Lage, auch mir wieder was Neues auszudenken, weil ich das Gefühl habe, ich habe gerade die richtige Energie, ich weiß, was witzig ist, ich habe noch einigermaßen Vertrauen, dass ich witzig bin. Und das war wirklich ja einigermaßen mühsam. Ich musste da so ein bisschen über den Kampf zum Spiel finden. Ich habe dann eine Premiere gemacht irgendwann, als es unter Corona-Bedingungen möglich war. Dann war danach aber relativ schnell wieder Lockdown. Also ich hatte so eine Handvoll Termine, ich glaube 8. Dann war wieder monatelang Pause. Und so richtig losgelegt habe ich dann erst im Sommer 2021.
Wie schon sein Vorgängerprogramm, keine weiteren Fragen, indem er sich kurz nach Merkels Ausspruch »Wir schaffen das« mit der Flüchtlingsthematik und der deutschen Willkommenskultur auseinandersetzte, war das Programm Antikörper wieder ein höchst zeitaktueller Ansatz, denn er befasste sich mit den gesellschaftlichen Verwerfungen der Covid-Zeit.
In Antikörper geht es mir vor allem um das Phänomen, dass man gemerkt hat, dass diese, ja, ich nenne es Verschwörungserzählungen, wirklich sehr in den eigenen Nahbereich hineingekommen sind. Also Menschen, die man sonst schon wusste, dass es die gibt und dass die unsere Demokratie ablehnen und dass die vollkommen anderer Meinung sind als man selber, dass es die natürlich gibt zum gewissen Prozentsatz, aber dass man, finde ich, gerade in dieser Corona-Zeit gemerkt hat, man streitet auf einmal mit Menschen, mit denen man sonst doch einer Meinung war oder glaubte, einer Meinung zu sein oder sich einfach in derselben Bubble verortet hat. Und ich fand das Thema faszinierend, ohne jetzt da eine Botschaft zu haben.
Querdenker überzeugt man eh nicht. Also Menschen, die sagen, das war alles wahnsinnig gefährlich, uns wurde damit geschadet, wir sollten gechippt werden oder es ist ein Genexperiment gewesen. Auch das sagen ja Leute, dieser mRNA-Impfstoff sei in der Lage, unser Erbgut zu verändern. Er ist meines Wissens nicht in der Lage, unser Erbgut zu verändern. Es behaupten aber Typen, bei denen ich inzwischen auch immer häufiger denke, wer sagt denn, dass es bei dir auf jeden Fall eine Verschlechterung wäre? Entschuldigung. Es klingt jetzt doch zynisch. Ich hatte angekündigt, ich wollte das eigentlich nicht. Ja, ich wollte so nicht mit Ihnen reden. Also bitte, fühlen Sie sich bitte nicht provoziert. Ich weiß sehr wohl, es waren nicht nur Spinner, die sich nicht impfen lassen wollten. Es waren auch Menschen wie zum Beispiel mein bester und langjährigster Freund Justus. Justus der Selbstgerechte, so habe ich ihn immer genannt. In den Zeiten, als wir noch Witze gemacht haben, miteinander. Ist schon eine Weile her. Wollte sich nicht impfen lassen, Sie können sich vorstellen. Ich habe ihm monatelang in den Ohren gelegen, mach das endlich. Und er hat gesagt, einen Scheiß mache ich. Und ich habe gesagt, es ist unsolidarisch. Du nimmst da im Zweifelsfall irgendjemandem ein Klinikbett weg, wenn du einen schweren Verlauf hast. Und Justus hat gesagt, was ist denn das überhaupt für eine Vorstellung? Ich nehme jemandem was weg. Das Gesundheitssystem ist für alle da. Es werden auch Menschen behandelt, die rauchen, die saufen, die sich nie bewegt haben in ihrem Leben. Justus sagt, es kommen Menschen in die Notaufnahme, die haben sich eine Bierflasche in den Hintern geschoben und kriegen die nicht mehr. Das gibt es ja. Ja. Bierflasche im Hintern und man kriegt sie nicht mehr raus. Ne? Ja, ist medizinisches Fachpersonal anwesend? Das Lachen klingt so wissend. Ich gehe mal davon aus. Ja, ganz schwierig. Und dann der Unterdruck. Und wir wollen das nicht vertiefen. Jedenfalls, ne, es kommen Menschen damit in die Notaufnahme und die werden auch behandelt, sagt Justus. Und ich habe gesagt, ja natürlich, alle sollen behandelt werden, gar keine Frage. Es gibt da nur einen entscheidenden Unterschied. Zur Impfung und zur Ungeimpften mit einer Bierflasche im Hintern schadet man tatsächlich nur sich selber. Das ist nämlich nicht ansteckend und erst recht nicht pandemisch. Also es war vollkommen sinnlos, es war sehr unerquicklich und wir haben es dann irgendwann aufgegeben, uns zu streiten. Er hat es dann auch bekommen, klar, zweimal. Ungeimpft, es war beide Male ein milder Verlauf, was ihn natürlich nochmal bestärkt hat in seiner Überzeugung, ach komm, alles halb so wild.
Das Soloprogramm Antikörper, mit dem Christian Ehring neben seinem aktuellen Programm Stand jetzt derzeit unterwegs ist, wurde allerdings stark aktualisiert. Denn eigentlich, so gesteht er in seinem Intro,
ich hatte mir das alles ganz anders vorgestellt. Also nicht mit Ihnen hier, das ist wunderbar. Es tut gut, in dieser Zeit unter Menschen zu sein, das muss ich wirklich sagen. Nein, ich hatte mir die Welt nach Corona ganz anders vorgestellt. Und ich gehe mal davon aus, es ist eine Welt nach Corona. Ich meine, das Virus ist nicht weg, man muss wachsam bleiben, ganz klar. Es kann theoretisch sein, dass der Kampf Virus gegen Politik irgendwann nochmal in eine weitere Runde geht. Es kann sein, denn das Virus hat ja gegenüber der Politik einen ganz entscheidenden Vorteil. Das Virus ist in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Trotzdem bin ich sicher, so schlimm wird es nicht mehr. Wir sind im Prinzip durch. Und jetzt haben wir Krieg. Seit über einem Jahr haben wir es zu tun mit einem Wladimir Putin, der vollkommen frei dreht, dem das Völkerrecht mehrspurig am Arsch vorbeigeht. Man kann es auch anders formulieren. Er hat seine eigene Definition von Völkerrecht. Um sein Reich zu vergrößern, sind ihm alle Völkerrecht. Und ich wünsche mir so sehr, meine Damen und Herren, dass Alice Schwarzer und Sarah Wagenknecht Erfolg haben mit ihrer Friedensinitiative. Ja, ich fürchte, es funktioniert nicht, aber sollte es wirklich gelingen, Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu bekommen, ihn durch Verhandlungen dazu zu bewegen, die Ukraine zu verlassen, es wäre fantastisch. Ich würde sofort in die Linkspartei eintreten oder in die Partei, die Wagenknecht in Mex gründet. Ich würde die Emma abonnieren für mich und meine Kinder und meine zukünftigen Enkelkinder, überhaupt keine Frage. Ich fürchte nur, es wird nicht funktionieren. Denn irgendwas muss man Putin anbieten. Und es ist ja nicht das Saarland. Also, ich denke, davon gehen Sie nicht aus. Wo Wagenknecht wohnt oder Köln, wo Alice Schwarzer wohnt. Wahrscheinlich soll es ein Teil der Ukraine sein. Und Da beginnt dann das Problem. Da ist es doch eine sehr, sehr einfältige Vorstellung, dass Putin dann zufrieden ist mit einem ganz kleinen Teil der Ukraine. So hat es ja bei Hitler auch funktioniert. Ja klar, er hat das Sudetenland bekommen und dann war er glücklich und dann hat er sich zurückgezogen und hat den Rest seines Lebens als feministischer Landschaftsmaler, ja, einfach abgeschottet in Einsamkeit verbracht und der Zweite Weltkrieg war nur ein Traum, so wie der Tod von Bobby Ewing.
Der Stand der Dinge 2023. Dennoch hat Antikörper
für mich schon auch noch viel mit Corona zu tun. Natürlich nicht im eigentlichen Wortsinne, aber es hatte für mich was mit Abwehrkräften zu tun, mit sich wappnen gegen die Krise, vielleicht auch mit Humor wappnen gegen die Krise. So den Antikörper-Cocktail, den man da an dem Abend verpasst bekommt. Es hat aber auch mit dieser Geschichte zu tun, die ich erzähle, weil ich ja von einem besten Freund erzähle, Justus, meinem alten Kumpel, und wir sind uns sehr verbunden, obwohl wir eigentlich sehr unterschiedlich sind und konnten immer gut miteinander reden, konnten miteinander vor allem auch Witze machen.
Ich habe auch versucht, das, was von ihm so kam, dann erstmal mit Humor zu parieren. Er hat mir dann irgendwann gesagt, er möchte zu so einer Querdenken-Demo gehen. Und ich habe gesagt, Justus, was willst du da? Bei einer Querdenker-Veranstaltung, du bist Ingenieur, da laufen Leute mit, die haben maximal ein YouTube-Diplom, warum machst du das? Und er hat gesagt, es ginge ihm um Grundrechte. Er sei gegen einen Impfzwang und deswegen würde er jetzt für Grundrechte auf die Straße gehen. Und ich habe gesagt, das finde ich sehr ehrenwert, für Grundrechte auf die Straße zu gehen. Aber ich persönlich sehe bei diesen Veranstaltungen immer weniger Grund und immer mehr Rechte. Und da wurde er richtig sauer. Ne? Auch jetzt finde ich ja bei diesen Veranstaltungen von Alice Schwarzer und Wagenknecht, diese Friedensdemo in Berlin, da waren alle willkommen, die reinen Herzens für Frieden sind. So war es ja auch immer bei diesen Corona-Demos. Wenn da jemand die Reichskriegsflagge geschwenkt hat, ja egal, kann ich ja nichts für, ne? Hat Justus immer gesagt. Kann ich ja nicht bestimmen, wer da hinkommt. Und ich habe gesagt, aha, und wenn jemand einen Hitlergruß macht neben dir, ist dir auch egal, oder was? Sagst du, wahrscheinlich nur eine Impfreaktion am Arm. Und da wurde er richtig sauer. Und hat gesagt, wie kann es eigentlich sein, dass du hier Witze machst über eine Widerstandsbewegung? Du solltest auf deren Seite sein. Ja, warum machst du keine Witze über Scholz und Baerbock? Und ich habe gesagt, ich mache Witze über Scholz und Baerbock. Ich frage mich nur, warum kritisieren Schwarzer und Wagenknecht nicht Wladimir Putin? Und Justus hat gesagt, ach, jetzt kommt wieder dieses Putin-Bashing. Und ich habe gesagt, was heißt hier dieses Putin-Bashing? Also zu viel Putin-Bashing kann es ja wohl gar nicht geben in diesen Zeiten. Ich finde es absolut legitim. Mir ist klar, es hat nur eine Entlastungsfunktion. Es bringt nichts, aber es ist wichtig, auch mal alles rauszulassen. Ich finde schon. Was man davon unterscheiden muss, ist Russen-Bashing. Das gab es auch, fand ich sehr unangenehm. Im letzten Jahr, als es losging mit dem Krieg, wurden hier Menschen auf der Straße angepöbelt, nur weil sie Russisch gesprochen haben. Das finde ich total daneben. Ich glaube auch, dass die durchschnittlichen Deutschen vielleicht gar nicht unbedingt unterscheiden können, ob das Russisch oder Ukrainisch ist, was sie da hören, wenn sich zwei Bulgaren unterhalten. Also, das sollte man davon unterscheiden. Aber Putin-Bashing finde ich völlig in Ordnung. Kann es gar nicht genug geben.
Und das entwickelt sich auf einmal zu so einem Gegensatzpaar. Und da, finde ich, passte dann Antikörper auch wiederum ganz gut. Also er ist Antagonist, Counterpart. Er vereint eigentlich alles das, was ich nicht unbedingt denke in dieser Figur, von dem ich teilweise auch sage, das ist völliger Schwachsinn, teilweise aber auch versuche, in dem Stück klarzumachen, nun gut, manchmal weiß ich es auch nicht. Also es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, die man einkalkulieren sollte, auch als notorischer Besserwisser, wie ich einer bin, dass vielleicht auch andere recht haben.
Die Figur des Justus als Gegenpart und, wenn man so will, Antikörper, ist typisch dafür, wie Christian Ehring seine Programme gestaltet.
Es ist formal Stand-up und lockerer Plauderton, aber in der tiefen Struktur versuche ich da immer eine Geschichte unterzubringen, die sich dann so nach und nach erschließt und Bögen, die gespannt werden und die wieder zusammengeführt werden.
Denn Christian Ehring geht es nicht allein um politisch aktuelle Stand-up-Nummern, sondern er verbindet sie durch einen roten Faden, der den Programmen eine innere Statik verleiht. In keiner weiteren Frage war es die Idee der Ehefrau, einen Flüchtling aufnehmen zu wollen, was Folgen hatte. In dem neuesten Programm Stand jetzt ist es ein Paar aus der Nachbarschaft, das sich aus allem raushält zugunsten der eigenen mentalen Gesundheit. Und in Antikörper ist es der Konflikt mit seinem ehemals besten Freund.
irgendwie haben sich dann da wieder Figuren aus Fleisch und Blut reingemogelt, an denen ich mich abarbeiten kann. Und es bringt natürlich auch eine gewisse Emotionalität mit. Und das ist auch immer interessanter als so ein verstiegenes intellektuelles Vergnügen. Also jemanden, der wütend ist auf jemand anders oder enttäuscht ist oder bewundert oder hasst, weil er von Neid zerfressen ist oder eigentlich jemand braucht, um ihn oder sie zu hassen. Also sowas ist meistens, ich würde mal sagen, haptischer, plastischer, süffiger, interessanter.
Natürlich war auch diese Corona-Zeit wahnsinnig anstrengend. Machen wir uns nichts vor. Es wird ja jetzt im Nachhinein untersucht, wo wir vielleicht auch übertrieben haben. Ja, waren die Kinder vielleicht zu lange aus der Schule raus? Das ist ja im Moment die Frage. Und ich als betroffener Vater würde sagen, auf jeden Fall! Auf jeden Fall waren die Kinder zu lange aus der Schule raus. Das war ja das Alleranstrengendste, fand ich. Homeschooling. Man musste auf einmal die Kinder mit unterrichten. Und ich hatte noch das Glück, dass ich mir das aufteilen konnte mit meiner Frau. Also ich konnte da auch einiges delegieren. Wenn die Kinder ankamen und gesagt haben, Papa, kannst du helfen? Wir machen Dreisatz. Konnte ich halt sagen, frag Mama, die ist besser in Sport. Und Justus hatte diese Möglichkeit nicht, das muss ich fairerweise zugeben. Er hat auch eine 16-jährige Tochter aus einer früheren Beziehung, die Lara. Und Lara ist prima, sie ist engagiert bei Fridays for Future. Ich finde das klasse, Justus findet das total bescheuert, aber ist ein anderes Thema. Sie ist halt 16, die Lara, und sie ist auch sehr 16-jährig. Sie will zum Beispiel unbedingt Influencerin werden, das ist ihr größter Traum. Und Justus, ihr Vater, versteht das überhaupt nicht. Der begreift es gar nicht. Der sagt, was soll das heißen, Influencerin? Also du willst dich präsentieren im Netz, wie du so lebst und willst zeigen, welche Produkte du benutzt und dafür kriegst du Geld, oder was? Ach, und die Produkte willst du auch noch selber verkaufen. Ganz toll. Lara, weißt du was, da bist du wie die armen Kerle, die früher vorm Kaufhaus gestanden haben, an einem Tapeziertisch und Messersets verkloppt haben. Und Justus hat gesagt, Lara, das ist kein Beruf. Und sie hat gesagt, das ist safe ein Beruf. Hör auf, mich zu judgen so. Und ich habe da manchmal versucht zu vermitteln und habe gesagt, wir können das halt auch nicht nachvollziehen, Justus, weil wir das nicht kennen, dieses Phänomen Influencer. Das gab es ja früher nicht. Es gab früher Werbung und es gab Stars, denen man nacheiferte. Aber diese Bereiche haben sich nicht vermischt. Niemand von uns wollte sein wie Herr Kaiser von der Hamburg-Mannheimer. Ich habe auch Lara immer verteidigt gegenüber Justus und habe gesagt, jetzt lass sie doch mal in Ruhe. Sie will jetzt mal Influencerin werden. Meine Güte, das gibt sich schon wieder. Jetzt entspann dich mal, Justus. Sie hat doch auch eine schwere Zeit hinter sich. Schule unter Corona-Bedingungen. Das war doch der blanke Horror. Und Justus hat gesagt, ja, frag mal, wie das für mich war. Und ich weiß, wie es für ihn war. Er ist ja immer ausgerastet. Ja, er hat mir immer erzählt, wie ineffizient das ist und er kriegt zu viel. So ineffizient. Warum klappt das nicht mit dem Online-Unterricht? Das ist ja alles so ineffizient. Warum sind die Lehrer so faul? Ich habe gesagt, das kannst du nicht so monokausal betrachten. Die Lehrkräfte sind keineswegs faul. Die meisten sind sehr engagiert. Die versuchen ja, die Folie aus dem Overhead-Projektor in das Faxgerät hinein zu bekommen.
Also ich finde tatsächlich manchmal die Dilemmata, die damit einhergehen, die Entscheidungen, die man treffen muss, auch die Unsicherheiten, interessanter, als jetzt irgendjemandem meine Meinung um die Ohren zu hauen. Also wie diese Verschwörungstheorien, dieses Querdenkertum so an einen rangekommen ist, die Frage an einen, man sich selber die Frage stellen musste, will man mit den Menschen weiter streiten oder den Kontakt abbrechen? Das fand ich interessant. Und die Frage, soll man im Gespräch bleiben angesichts der Krisen, mit denen wir es zu tun haben? Oder weil wir eben nun mal Menschen sind und auch aufeinander angewiesen sind, weil eine Gesellschaft ein gewisses Maß an Konsens braucht und verhandeln muss, damit es keinen Bürgerkrieg gibt? Diese Fragen stelle ich in dem Programm und ich bin wirklich bis zum Schluss ja so unsicher in diesem Programm, dass ich die Frage ans Publikum weitergebe und sage, es würde mich jetzt einfach interessieren, wie würden Sie entscheiden?
Ich stehe immer noch etwas unter dem Eindruck des gestrigen Abends. Sie merken das vielleicht. Ich bin so ein bisschen derangiert. Das liegt an gestern. Ich habe dann im Eifer des Gefechts, und es tut mir auch leid, also Es tut mir nicht leid im Sinne von, es tut mir so schrecklich leid, aber es tut mir schon leid. Jedenfalls habe ich dann, wie gesagt, im Eifer des Gefechts, ich habe meinen Freund Justus, und ich finde, man muss auch die Umstände sehen. Das finde ich halt auch ganz wichtig. Finden Sie nicht? Ich finde schon. Man muss doch auch die Umstände sehen, oder nicht? Doch. Ja, ich soll jetzt keine Entschuldigung sein, aber ich finde, man muss auch die Umstände. Jedenfalls habe ich dann, wie gesagt, im Eifer, also ich habe dann meinen besten und langjährigsten Freund Justus einen Nazi genannt. Und Sie haben völlig recht, meine Damen und Herren, das ist absolut indiskutabel.
Ich habe das nochmal entkernt und alles raus, Raufaser rein, habe nochmal alles von Grund auf renoviert und dann auch immer noch im Laufe der Zeit viel aktualisiert. Aber es hat sich dann doch auch im Laufe der Zeit so rausgemändelt, dass da für mich ein sehr schönes Programm draus geworden ist. Anfangs habe ich selber ein bisschen damit gefremdelt, aber ich mag das inzwischen sehr.
Denn Antikörper ist eine hintergründige Polit-Satire über eine Gesellschaft im Krisenmodus, über Verschwörungstheorien und Kommunikationsprobleme. Und inzwischen ist das Programm auch stark durch den Krieg in der Ukraine geprägt. Denn auch der spaltet unsere Gesellschaft.
Ich habe das Gefühl, dass viele Freundschaften zerbrechen gerade. Kann das sein? Der Riss geht quer durch die Gesellschaft. Ich habe manchmal das Gefühl, wir leben wirklich in diesen sprichwörtlichen Bubbles und dazwischen ist keine Kommunikation mehr möglich. Und wenn ich dann mitbekomme, dass es Menschen gibt, die sagen, das ist kein Krieg, das ist eine Friedensmission. Solche Menschen gibt es, auch in Deutschland, die übernehmen das russische Narrativ 1:1, übernehmen die Propaganda. Wenn ich da mitbekomme, dass Menschen sagen, das ist eine Friedensmission, um das ukrainische Brudervolk zu befreien von den Nazis, dann denke ich mir, wenn das eine Friedensmission sein soll, da kann man auch sagen, ich schlag dir alle Zähne raus, schützt vor Karies. Wie soll man da noch miteinander reden, auf welcher Grundlage?
Und dann habe ich wiederum auch Corona immer mehr reduziert und eher den Krieg als Thema mit reingenommen. Es war da ja zum Glück einigermaßen kompatibel, weil es da so eine relativ große Schnittmenge gibt von Putin-Verstehern und Corona-Leugnern.
Ich fürchte, es bringt nichts zu verhandeln. Irgendwann vielleicht, jetzt im Moment nicht. Man sagt ja auch, Putin muss ja auch das Gesicht wahren können. Man muss ihm ja die Möglichkeit geben, sein Gesicht zu wahren. Ja, weiß ich nicht. Muss man das? Kann man so sehen. Auf der anderen Seite, warum sind wir für Putins Gesicht zuständig? Ich weiß nicht, wer für Putins Gesicht zuständig ist. Wenn es nach mir ginge, wären es die Klitschko-Brüder.
Eine Pointe für zwei Programme. Denn abgesehen vom andauernden Krisenmodus unserer Gesellschaft, findet gerade diese Pointe sich auch im neuen Programm Stand jetzt. Was selten genug ist, aber der zeitlichen Nähe des Entstehens und dem andauernden Krieg geschuldet ist.
Aber wir hätten schon wissen müssen, dass Putin kein seriöser Partner ist. Auch wirtschaftlich nicht. Eigentlich hätte man es wissen müssen. Auch ich muss mir da an die eigene Nase fassen. Ich habe auch vieles nicht ernst genommen. Putin hat doch immer ziemlich klar gesagt, was er denkt und was er vorhat. Er hat zum Beispiel 2014 gesagt, da hatte er gerade die Krim annektiert, der russische Bär lässt sich aus der Taiga nicht vertreiben. Und ich weiß noch, dass ich damals sagte, ach guck mal, das ist doch toll. Das ist diese bildhafte, blumige Sprache der Russen. Der russische Bär lässt sich aus der Taiga nicht vertreiben. Was für eine Formulierung. Klingt wie eine sehr komplizierte Stellung im Kamasutra. Der russische Bär lässt sich aus der Taiga nicht vertreiben. Oder? Ich war begeistert von dieser Formulierung. Und ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, drüber nachzudenken, was meint er denn damit? Wir hätten auch einfach mal beobachten müssen, wie er mit Oppositionellen umgeht und daraus unsere Schlüsse ziehen müssen. Es war ja nicht nur Nawalny, es war ja wirklich jahrzehntelang so, dass Menschen, die auch nur irgendwas Kritisches gesagt haben, sofort inhaftiert wurden, vergiftet wurden, ermordet wurden. Die Liste der Opfer von Wladimir Putin ist wirklich verdammt lang. Teilweise gehörte gar nicht viel dazu, um ins Gefängnis zu kommen. Pussy Riot. Überlegen Sie mal, vor 10 Jahren, diese Punk-Performance in der Kathedrale, diese Aktivistinnen, die dann spontanes Punk-Konzert gemacht haben in einer Kirche, die waren lange im Knast deswegen. Das war eine Kunstaktion. Die haben diese Kirche gestürmt und haben gerufen, Heilige Mutter Gottes, erlöse uns von Putin. Und dann ein spontanes Punk-Konzert. Lange im Knast gewesen. Deswegen. Also das war schon zu viel an Kritik. Ich glaube, man muss Putin so kritisieren, dass es ihm selber auch gefällt. Sonst wird es sehr schnell lebensgefährlich in Russland. Und das ist eine Gratwanderung. Also ich glaube, die hätten das damals als Punk machen können, eventuell schon als Punk, aber insgesamt freundlicher. Ja, nicht Heilige Mutter Gottes, erlöse uns von Putin. Verbindlicher, netter, nicer. Ich habe da mal was vorbereitet.
Heilige Jungfrau Maria, oh, wie sehr danken wir dir für den besten Potentaten, den die Russen jemals hatten. Wenn's im russischen Gefängnis auch bisweilen etwas eng ist, es regiert in diesem Staat ein lupenreiner Demokrat. Heilige Jungfrau Maria, wir danken dir für Wladimir.
Ich glaube, so wäre es gegangen.
Demokratie und freie Wahl sind dem Putin ganz besonders wichtig. Er kann reiten, er kann führen, Referenden, Money, er geht auch zur Maniküre. Schreibt wer kritisch in der Presse, gibt's von ihm eins auf eine kleine Aufmerksamkeit. Angelt Putin einen Barsch, sagt selbst der Barsch, du bist ein super Typ, heilige Jungfrau Maria, wir danken dir für Wladimir.
Mit beiden Programmen, mit denen er aktuell unterwegs ist, bietet Christian Ehring hochaktuelles Kabarett, garniert mit themabegleitenden, ironischen Songs im Rahmen der jeweiligen Stories. Allerdings hat das neue Programmstand jetzt auch einen zunehmend zweiflerischen Ton und ist außerdem noch nicht ganz so eingespielt wie Antikörper.
Also ich aktualisiere wirklich ständig. Wenn ich 14 Tage nicht gespielt habe und merke, jetzt ist das Thema aber passend und kann an die Stelle, dann muss woanders wieder was rausfallen. Und so ist es eigentlich ein ständiger evolutionärer Prozess. Es ist ja nichts für die Ewigkeit und nichts, was in 10 Jahren noch Bestand hat und wo man sagt, oh, das war aber ein epochales Programm, sondern ich bin ja immer mit so einer gewissen Gegenwartseitelkeit am Puls der Zeit. Und was gestern war, ist dann auch egal. Und was heute ist, ist dann für mich gerade relevant. Das macht aber auch Spaß. Also das hält es frisch.
Obwohl Satire für ihn, beziehungsweise für sein Bühnenalter Ego, zur stressigen Dauerproduktion geworden ist.
Ich muss dem Wahnsinn irgendwie auch dann noch komische Funken entlocken.
Stand jetzt ist daher auch ein Stück Kabarett als live simulierter Schaffensprozess. Denn Kabarettist Christian Ehring leidet auch unter der Schnelllebigkeit der Zeit.
Ja, ich habe normalerweise die Dinge gern unter Kontrolle. Allein die Zeiten, sie sind nicht mehr so. Satire wird immer mehr zur Just-in-Time-Produktion und angesichts der obwaltenden Umstände habe ich es mir deshalb auch abgewöhnt, alles bis ins letzte Detail vorzubereiten.
Ich erzähle auf der Bühne, dass es schlimmer geworden ist, dass man schneller reagieren muss, dass man eigentlich gezwungen ist zum reflexhaften immer neu reagieren auf neue Entwicklungen, dass einem die hyperventilierende Flut an News, diese hohe Taktung an neuen Nachrichten und auch Hiobsbotschaften eigentlich gar keine Zeit mehr lässt, in Ruhe darauf einzugehen. Das ist natürlich auch ein bisschen behauptet. Ich vermute mal, es war mehr oder weniger immer so, aber der subjektive Eindruck ist natürlich da. Es wird irgendwie immer kurzatmiger, es wird immer schlimmer und ich motze dann darüber, dass man auch eigentlich gar nichts mehr vorbereiten kann, weil es sowieso in wenigen Tagen und wenigen Monaten schon wieder obsolet ist.
In Stand jetzt konfrontiert der fiktive Kabarettist Christian Ehring sein Publikum daher mit einer ganzen Reihe von sogenannten Meinungsbüchern, aus denen er thematische Aspekte quasi zur Diskussion stellt. Und die Zuschauer können mit ihrer Reaktion entscheiden, was im Programm bleibt.
Das ist im Prinzip Kabarett als Work in Progress, ja, würde ich sagen. Also das ist natürlich trotzdem festgelegt und auch nicht alles immer vollkommen neu. Aber ich habe schon das Gefühl, das ist der Zeitgeist, dass man vielleicht auch einfach flexibel sein muss und dass diese Zeit von, ich habe da eine Haltung, vielleicht sogar eine Ideologie und davon gehe ich auch nicht weg, weil es ja meine Haltung ist und es ist mein Weltbild und das ist wertvoll und eine filigrane Laubsägearbeit, was ich mir jetzt auch nicht kaputt machen will und zerschlagen lassen will von der Realität. Die Realität kann mich mal. Ich habe das Gefühl, das ist halt eine Herausforderung unserer Zeit. Nicht nur an Politikerinnen und Politiker in der Bundesregierung, sondern auch an uns alle, alles immer wieder auf den Prüfstand zu stellen. Und vielleicht fällt das einer jüngeren Generation dann irgendwann leichter, weil sie noch weniger ideologisch an die Themen rangehen und einfach versuchen, pragmatisch zu retten, was zu retten ist und sogar etwas krisenerprobter sind als jetzt unsere, ich spreche von meiner Generation, um die 50. Also Boomer, man nennt uns ja Boomer, obwohl wir keine Boomer sind, aber streng genommen, aber man nennt uns so, damit muss ich leben.
Seine aktuelle Ausgangsthese, Stand jetzt wird alles schlimmer und Christian Ehring ist mittendrin, outet sich als ordnungsfanatischer Zeitgenosse, der den aktuellen Zustand der Welt grantelnd zur Kenntnis nimmt und seinem Ärger über das Nachbar-Ehepaar Shanti und Rolf Luft macht. Die verdingen sich erfolgreich als windige, edeleinfältige Life-Coaches und verkaufen die Leute für dumm. Ein Zeitgeistphänomen.
Es ist gerade in Krisenzeiten wahnsinnig wichtig, dass man was für sich tut. Selbstfürsorge, eminent wichtig, gerade in Krisenzeiten. Self-Care. Das sagen auch meine Nachbarn. Und die müssen es wissen, die sind nämlich Life-Coaches, beide. Shanti und Rolf. Ja, Shanti hieß früher Gundula. Jetzt heißt sie Shanti. Rolf hieß immer schon Rolf. Der hat sein Schicksal angenommen. Und ja, sie sind Coaches. Es gibt ja immer mehr Menschen, die ihren Beruf aufgeben und Coach werden. Ich bin immer überrascht, wo man überall gecoacht werden kann. Das ist ja wirklich unglaublich. Auch Tätigkeiten, bei denen ich eigentlich immer gedacht hätte, pff, das kriege ich hin. Ernährung. Ab einem gewissen Alter, denkt man, hat man das doch drauf eigentlich. Ne? Mund auf, Nahrung rein, schlucken, kauen nicht vergessen. So. Das kann man dann eigentlich. Nein, da muss man gecoacht werden. Gehen. Es gibt Coaches, die coachen einen, wie man richtig geht. Es ist nicht etwa ein Fuß vor den anderen und wenn man es andersrum macht, geht man rückwärts. Nee. Ganz wichtig, die richtige Haltung. Atmen. Auch beim Atmen sollte man sich coachen lassen. Es ist nicht einfach einatmen, ausatmen und generell weitermachen. Es ist ganz kompliziert. Und das sind dann halt Profis, die haben eine bis zu vierwöchige Ausbildung gemacht. Zum Coach? Nein, ich will nicht lästern. Ich will jetzt auch nicht, ich weiß ja nicht, was Sie beruflich machen. Ich will jetzt nicht den Ich will nicht den Anschein erwecken, das seien alles Scharlatane. Sind es nicht. Es sind nicht alles Scharlatane. Menschen, die coachen. Aber was ich Ihnen sagen will, gehen Sie nicht zu Shanti und Rolf.
Rolf und Shanti sind meine fiktiven Nachbarn, die ich erst ganz sympathisch fand, als wir eingezogen sind. Und dachte, das wird alles ganz wunderbar. Und die beiden nehmen für sich einfach sich das Recht heraus, zu sagen, nein, wir achten auf eine gute Work-Life-Balance, wir achten auf unsere mentale Gesundheit, wir machen sehr viel Yoga. Es ist ganz wichtig, dass es uns gut geht und das auf so eine sehr reflektierte Art und sagen, nein, das mit den Nachrichten ist jetzt für uns nicht so wichtig, für unser Leben spielt das keine Rolle. Und mich macht das aggressiv, weil ich mir das alles gebe, die volle Packung, Zeitungen, Nachrichten und ich versuche das zu verarbeiten. Und sage, das fällt mir nun auch nicht leicht und wie kann da jemand so dreist sein, zu sagen, ich betreibe hier einfach mal eine Nachrichtenabstinenz. Ich bin da im Nachrichtenzölibat, will ich nicht, interessiert mich nicht, meine mentale Gesundheit ist wichtiger. Das sind so die Gegenpole, an denen ich mich abarbeite. Natürlich ist meine Haltung auch in sich nicht richtig schlüssig. Das wird mir wiederum dann von meinen fiktiven Familienmitgliedern vorgehalten, dass ich ja, solange ich nur sage, ich beschäftige mich mit Nachrichten, aber daraus kein Tun, kein Handeln folgt, kein Deut besser bin als meine Nachbarn, die sagen, wir lesen halt keine Zeitung. Das ist ein relativ kleiner Grundkonflikt, der aber, wenn ich mich ordentlich drüber echauffiere, dann irgendwie auch etwas größer wird. Und bei dem ich auch wieder mal das Gefühl habe, es ist was, was uns alle oder viele von uns beschäftigt.
Stand jetzt ist ähnlich wie Antikörper, dem Stück, das den Riss in unserer Gesellschaft markiert, ein Programm zur immer unklareren Lage der Nation und über die dadurch zunehmend obsolet werdenden Überzeugungen und Gewissheiten. Wobei der wütende Kampf gegen seine selbstverliebten und ignoranten Nachbarn den Rahmen bietet für die selbstzweifelnde Perspektive von Christian Ehrings alter Ego.
Es sind nicht mehr viele Gewissheiten hier. Ich habe hier, Männer arbeiten effizienter. Ja, das finde ich, kann man auch immer noch sagen, oder? Nicht? Sollte ich vielleicht doch ins andere Buch? Ich habe noch mal letztens überlegt. Ich finde, man sieht es daran. Frauen nehmen im Schnitt 14,5 Monate Elternzeit. Und Männer schaffen das in 3,5 Monaten. Aber ich denke drüber nach. Wenn Sie da, okay, wenn Sie das anders sehen, dann muss ich nochmal drüber nachdenken. Super, super gut.
Auch wenn er es durchaus, um der Pointe willen, selbstironisch betrachtet, ist dieser stetige Verlust von klaren Positionen, der sich aktuell durch drängende politische Entscheidungen zieht, die, wenn man so will, tragische Komponente, die Christian Ehring in seinem neuen Programm selbstkritisch reflektiert. Denn derzeit werden die Meinungen und grundlegenden Überzeugungen bei vielen Menschen auf den Prüfstand gestellt. Durch Fragen wie:
Kann man noch Pazifist sein? Würde ich wieder den Kriegsdienst verweigern, so wie ich das früher gemacht habe? Gilt das alles noch so wie früher? Ist es nicht auch vielleicht ein bisschen denkfaul zu sagen, man übernimmt die ganzen Argumente aus den letzten Jahrzehnten und sagt, Schuld ist immer die NATO und das wird auch immer so bleiben? Oder ist es gerade denkfaul, sich jetzt einem vermeintlichen Mainstream da anzupassen und zu sagen, nein, wir müssen jetzt die Ukraine unterstützen und ohne da auch groß Ahnung von zu haben? Also auch das beobachte ich natürlich, und natürlich ist es skurril, wenn alte Kriegsdienstverweigerer auf einmal am vehementesten für Waffenlieferungen plädieren. Ich glaube, es ist unterm Strich richtig, aber auch da finde ich es, das ist jetzt was wirklich schwerer geworden ist, finde ich, in der Satire auf der Politik rumzuhacken. Also es gibt ganz offensichtliche Fehlentscheidungen und auch Offensichtliches, was mich wütend macht. Aber es gibt auch häufig Momente, wo ich da sitze und denke, meine Fresse, willst du jetzt tauschen mit Olaf Scholz? Ich glaube nicht. Willst du die Verantwortung haben dafür, ob es richtig ist, Kampfpanzer zu liefern oder nicht? Und ja, das ist jetzt ein sehr ehrlicher Ton, aber ich möchte ungern tauschen. Ich glaube, man muss heutzutage in der Politik Entscheidungen treffen von einer Tragweite, dass es einen wirklich auch schaudern kann.
Der Blick auf die Nachbarschaft.
Es ist ein Problemviertel, das kann man nicht anders sagen. Wirklich, ja, Parallelgesellschaft, ganz homogene Struktur, viele Juristen, viele Unternehmensberater. Die interessieren sich auch nicht für Regeln in der Gesellschaft. Die machen einfach ihr Ding, die wollen auch unter sich bleiben. Viel Kriminalität, vor allem Wirtschaftskriminalität bei uns im Viertel.
Sowie die Reaktion des Sohnes.
Mein Sohn sagt die ganze Zeit, was jammerst du eigentlich, was macht denn der Krieg mit dir? Ich muss dazu sagen, mein Sohn ist 20, also ich muss auch auf ihn hören, er weiß alles.
Das ist im Wesentlichen die Blase, aus der Christian Ehring in Stand jetzt seinen Blick auf unsere Gesellschaft zuspitzend kommentiert. Denn, so erklärt er,
ich beschreibe die Gesellschaft, die ich am besten kenne, es ist sozusagen mein Milieu. Ich finde es auch interessanter, eigentlich das eigene Nest zu beschmutzen, und ich beschreibe meistens, also zumindest in den persönlichen Geschichten, die ich beschreibe, eine linksliberale, bürgerliche Klientel, ein ja, durchaus reflektiertes, vielleicht nicht bis ins letzte selbstkritisches Milieu, und versuche da also idealerweise, sagen wir mal, Salz in Wunden zu streuen, von denen die Menschen noch gar nicht wussten, dass sie diese Wunden haben.
Diesmal also konzentriert auf seine beiden coachenden Nachbarn, arbeitet er sich ab an den Themen der Zeit. Der Streit ums Gendern, die Hundeliebe und der Sanitäterhass, die Podcasteritis, der Wohlstandsverlust, die letzte Generation oder die sich auflösenden Gewissheiten und der Verrat an den eigenen politischen Überzeugungen sind die große Bandbreite.
Und Janti und Rolf denken wirklich, sie tun der Umwelt was Gutes. Und ach, letztens haben sie wirklich, da haben wir uns an der Mülltonne unterhalten, da haben sie angegeben damit, dass ihre Kinder mal bei einer Fridays for Future Demo waren. Einmal bei einer Fridays for Future. Ich habe gesagt, aber das ist doch lächerlich. Unser Sohn war letztens in Lützerath. Ein bisschen was anderes. In Lützerath, natürlich, der 20-Jährige an der Abbruchkante gegen den Braunkohlebagger den ganzen Tag da demonstriert. Fand ich super. Ne? Also wirklich Engagement bis spät abends, also nicht bei den Gewalttätigen, sondern die friedliche Demo bis spät abends. Dann hat er angerufen, ob ich ihn abholen kann, weil er mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht mehr nach Hause kam. Habe ich gemacht, das war mein Beitrag sozusagen zu dieser Demo. Und dann sagte Rolf, ja, das ist ja das falsche Symbol. Lützerath ist ja das falsche Symbol. Da geht's ja um nichts. Die paar Häuser. Ja, und das ist alles juristisch sowieso klar, was da passiert. Ich habe gesagt, ja, aber irgendwie ist es ja immer das falsche Symbol. Es heißt bei jedem Protest, nee, das ist jetzt aber nicht richtig. Bei Lützerath heißt es ja, da geht's ja wirklich nur noch um diese paar Häuser, dieses Braunkohle. Das macht ja alles überhaupt keinen Unterschied. Und dann, wenn sie sich an der Straße festkleben, heißt es ja, da trifft es ja den einfachen Mann, der einfach nur mit dem Auto zur Arbeit will. Und wenn sie sich an Flughäfen festkleben, dann heißt es ja, da trifft es doch die einfache Frau, die in New York ihr Kind von der Kita abholen will. Und wenn sie sich im Museum festkleben, heißt es ja, da trifft es die Kunst. Die Kunst ist doch unschuldig. Also sie können machen, was sie wollen, es ist immer der falsche Protest. Wenn sie Freitagsschule schwänzen, sagt Christian Lindner, ja, überlasst den Klimaschutz mal lieber den Profis. Geht mal lieber zur Schule. Und ich glaube, wenn alle sagen, der Protest ist falsch, dann ist er wahrscheinlich genau richtig. Also medial, ne? Medial zumindest machen die alles richtig. Von der letzten Generation. Abgesehen von denen, die dann nach Bali fliegen. Aber sonst, ne, genial. Medial machen sie es durch. Auf jeden Fall. Und sind auch keine Klimaterroristen. Das ist Quatsch. Also das hat ja Dobrindt gesagt. Eine Öko-RAF. Die entführen keine Menschen. Es geht auch schlecht mit Bus und Bahn.
Stand jetzt, die Zukunft ist nicht mehr planbar. Die Politik betreibt allenfalls hektische Schadensbegrenzung. Es sind die Themen der Zeit, die er jede Woche als Moderator von Extra 3 ironisiert. In seine Programme gehen diese Moderationshäppchen allerdings nicht unmittelbar ein, obwohl...
Es gibt da schon Synergieeffekte zwischen Extra 3 und Bühne. Das merken auch Leute, die jetzt regelmäßig Extra 3 schauen, dass ich auch Themen auf der Bühne natürlich wieder verhandle. Manchmal denke ich auch, ach, das ist ein Thema, das hast du jetzt mal kurz in der Moderation gemacht, da kann man auch nochmal was Größeres draus machen. Und manches Aktuelle fließt natürlich auch dann auf der Bühne mit ein, wenn es passt. Also ich sehe das so ein bisschen als kommunizierende Röhren. Das, was ich auf der Bühne mache, mache ich dann manchmal auch in der Moderation, wenn ich es zuerst auf der Bühne ausprobiert habe und eben auch ganz oft umgekehrt. Und natürlich verändert sich da auch, wenn sich die Moderation verändert, stilistisch irgendwann so ein bisschen der Stil auf der Bühne. Also wenn es insgesamt vom Ton her schärfer wird in den Fernsehmoderationen, dann wird es vielleicht auch auf der Bühne ein bisschen schärfer, obwohl ich da versuche, doch dem grundsätzlich noch einen etwas anderen Stil zu verpassen. Aber einzelne Pointen, einzelne Beobachtungen tauchen durchaus hier und da wieder auf.
Zum Beispiel, wie er es im Intro selbstironisch und fast nebenbei bemerkt, dass er nämlich frisch rasiert sei. Sein neu gewachsener Vollbart hatte nämlich bei vielen Zuschauern keine ungeteilte Zustimmung gefunden und wurde deshalb nicht zuletzt in einem eigenen YouTube-Clip eingehend kommentiert.
Karl-Heinz, es ist auch verwunderlich, dass die Verantwortlichen im Sender keinen Einfluss nehmen wollen oder können. Das stimmt. Das gilt in vielerlei Hinsicht. Es ist zu hoffen und äußerst wünschenswert, dass sich Christian wieder ohne Bart präsentiert, so wie wir ihn schätzen. Die Zukunft mit Bart ist eine Katastrophe und auch nicht gut für den NDR. Lieber Karl-Heinz, das läuft ja hier folgendermaßen. Man kann nicht einfach mal sagen, ich bin ab jetzt Bartträger. Man macht das so, man muss hier im NDR einen Antrag stellen. Ein Antrag auf Änderung des Gesichtsbehaarungsstatus für freie Mitarbeiter. So, den muss man einreichen und dann dauert das 3 Monate. Bei mir hat es 4 gedauert, manchmal noch länger. Wenn das dann aber genehmigt ist, dann kann man den auch tragen. Und dann kriegt man auch Bartöl gestellt auf Gebührenzahlerkosten. Ja? Also Sie finanzieren das mit, Karl-Heinz. Tut mir furchtbar leid, aber so ist die Situation. Sie werden verstehen, dass ich jetzt nicht einfach so wieder auf den Bart verzichte. Jeremy F., ein Gesichtspullover macht den Moderator auch nicht kompetenter. Ja, das stimmt. Aber rasieren macht Ihren Kommentar auch nicht witziger. Markus schreibt, aus welchem Grund lassen Sie sich diesen fürchterlichen Bart wachsen? Wollen Sie beim Christian Lindner Lookalike-Contest den ersten Platz gewinnen? Vergessen Sie es. Das geht nur in Schwarz-Weiß. Geht für mich schon fast in Richtung Beard-Shaming, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch Christian Lindner würde sich das wahrscheinlich verbieten. Nein, wir haben wenig Ähnlichkeit miteinander. Außer unser Motto, Bart first, Bedenken second.
Ja, das ist wirklich absurd, aber eigentlich auch total klar, weil wir natürlich alle visuelle Wesen sind. Und natürlich fällt einem sowas auf. Also es wäre ja auch verrückt. Ich hab's einfach mal ausprobieren wollen. Ich hatte nie einen Bart und ich habe gedacht, das gehörte zu den Dingen, die ich vor 50 einmal machen wollte. Und wusste schon, das wird natürlich Reaktionen geben. Ich fand es aber eigentlich auch ganz passend, weil ich das Gefühl hatte, ich will nicht immer so glatt rüberkommen, sondern auch mal so ein bisschen struppiger, ein bisschen mehr Cowboy-Anteile und ein bisschen verwegener. Verwundert hat mich die Vehemenz.
So viel als Randnotiz. Dennoch wird auch damit deutlich, wie sich die Kabarettrezeption schon allein durch die Mattscheibenpräsenz verändert. Was ja auch Kollegen wie Dieter Nuhr oder Lisa Eckert erfahren. Der Ton wird rauer. Auch im neuen Programm von Christian Ehring, der bisweilen wütender wirkt, als man es von ihm gewohnt ist.
Ich hatte tatsächlich auch selber den Eindruck, dass der Ton natürlich insgesamt rauer wird und dass es auch auf mich abfärbt. Dass diese Verschärfung des Diskurses, ja, diese Spaltung der Gesellschaft auch was mit einem selber macht. Also in meinem aktuellsten Programm bin ich auch bewusst eine relativ wütende Figur. Nicht so Charming und Schwiegermutter-Liebling-like, sondern durchaus so ein bisschen rauer und lauter.
In Stand jetzt geht es schließlich um die vielfältigen Katastrophen unserer Zeit und um die Art, wie wir damit umgehen.
Und auf der Bühne habe ich das versucht, so ein bisschen zu komprimieren. Aber ich merke selber, dass mir dieses kurzatmige Lindner ist doof, Habeck verrät seine Ideale, Scholz traut sich nicht zu entscheiden, dass mir das langsam auch etwas viel wird und dass ich denke, das ist nicht ganz der Kern der Sache. Und ich versuche dahinter zu kommen, wie man das am besten künstlerisch umsetzt.
Sie hörten?
Stand jetzt.
Das ist ein ganz toller Effekt, wenn einem jemand mal über so eine lange Strecke aufmerksam zuhört.
Der Düsseldorfer Kabarettist Christian Ehring.
Da muss ich Ihnen auch ein Kompliment machen. Sie sind wirklich sehr, sehr gute Zuhörerinnen und Zuhörer. Das ist selten geworden.
Eine Sendung von Achim Hahn.
Vielleicht ist das auch ein Teil der Lösung, dass wir einander mehr zuhören.
Redaktion Fabian Elsesser und Kerstin Janse.